Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium, aus dem 9. Kapitel. Dort heißt es: Und als Jesus mit einem Teil seiner Jünger zu den anderen Jüngern kam, sahen sie eine große Volksmenge um sich her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr und lief herbei und begrüßte ihn. Und er fragte sie: Worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte: Von Kindheit an. Und oft hat es ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit ihm und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus ihm aus und fahre nicht mehr in ihm hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und der Knabe wurde wie tot, so dass die meisten sagten: Er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in sein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Gebet. Die Jünger Jesu, sie zogen nicht nur gemeinsam mit ihrem Herrn durchs Land, sondern wir lesen in den Evangelien, dass Jesus die Jünger auch zu zwei und zwei aussandte, damit sie das Nahekommen des Reiches, der Königsherrschaft Gottes verkündigten. Und dabei und Verbindung damit hat er sie mit der Vollmacht ausgerüstet, böse Geister auszutreiben und Kranke zu heilen. Auch im Markus-Evangelium wird uns davon berichtet. Und dann heißt es anschließend: Und sie, die Jünger, zogen aus und predigten, dass Buße tun sollen die Menschen. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Sie waren ausgezogen und sie wirkten. Aber hier waren sie offensichtlich an eine Grenze gestoßen. Der Mann, der Vater, kam mit seinem Sohn zu ihnen, wollte ursprünglich zu Jesus, aber er war ja nicht da. Und so versuchten sie gemäß der Vollmacht, die ihnen gegeben war, diesen Geist auszutreiben. Und es misslang. Wir können uns vorstellen, dass eine solche Situation bei denen, die da dabei sind, zu heftigen Auseinandersetzungen führt. Da waren sicher solche dabei, die von vornherein nicht an Wunder glaubten und sich jetzt bestätigt fühlten, die vielleicht jetzt eine Chance sahen, diese Bewegung um Jesus und seine Jünger wirklich zu entlarven. Und da waren sicher auch andere dabei, die schon erlebt hatten, wie die Jünger Kranke heilten und Geister austrieben und nun ein neues Ereignis in dieser Richtung erwartet hatten und enttäuscht waren. Da waren die Jünger selbst, die sich gefragt haben werden, warum hatten wir in diesem Falle keinen Erfolg? Hat die Macht unseres Herrn und damit auch die Vollmacht, die er uns erteilt hat, vielleicht doch gewisse Grenzen? Das alles sind Überlegungen, die auch uns heute bewegen. Auch heute sind Christen beauftragt, Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Und doch erleben wir, wie Gebete, die nach allem, was wir aus der Bibel wissen, im Sinne Gottes sein müssten, nicht erhört werden. Auch heute kommen Menschen, die Jesus Christus suchen, die Heil, Sinn und Inhalt in ihrem Leben suchen, zu den Christen, und oft kann ihnen nicht geholfen werden. Oft finden wir keinen Weg, ihnen zu helfen. Es geht ihnen dann so, wie es dem Vater ging, der mit seinem Sohn zu den Jüngern kam und Hilfe erwartete. Deswegen, weil die Situation heute gewissermaßen die gleichen Probleme aufwirft wie hier in dieser Situation, können wir sicher aus diesem Bericht auch viel lernen für unser Christsein, für unser Nachfolgen Jesu Christi. Hier wird uns berichtet, dass Jesus zu der Volksmenge kam, die sich eben in solcher Auseinandersetzung befand. Und Jesus fragt sie: Worum geht es? Was beschäftigt euch so? Warum streitet ihr? Und da sagt der Vater: Ich kam mit meinem Sohn, ich bat um Hilfe und deine Jünger konnten nicht, sie konnten mir nicht helfen. Jesus ist enttäuscht über dieses Versagen seiner Jünger. Er ruft aus: O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich euch bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Jesus ist enttäuscht und er klagt. Er macht den Unglauben der Jünger verantwortlich für ihr Scheitern, für ihr Versagen. Aber er sagt das offensichtlich in einer Form, in einem Ton, der die Jünger nicht verletzt, der sie nicht mutlos macht, der sie nicht glauben lässt, sie seien nun abgeschrieben. Sondern wir lesen dann dass sie, die Jünger, sobald sie wieder mit Jesus allein waren, ihn fragen, warum hat es nicht geklappt? Warum konnten wir diesen Geist nicht austreiben? Und die Antwort des Herrn, solche Geister können nur durch Gebet oder in späteren Handschriften heißt es durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden, scheint ja im ersten Augenblick im Gegensatz zu dem zu stehen, was er zuerst gesagt hat. Bringt er hier durch diese Formulierung nur durch Gebet bzw. nur durch Gebet und Fasten nicht zum Ausdruck, dass es Situationen gibt, in denen der Glaube eben nicht ausreicht. Situationen, in denen es zusätzlicher Maßnahmen bedarf. Wie können wir das in Einklang bringen? Auf der einen Seite, wie er vorher sagt, den Glaubenden ist alles möglich. Und hier heißt es, nur durch Gebet und Fasten. Um darauf eine Antwort zu finden, müssen wir uns fragen, was denn Jesus Christus, was die Bibel meint, wenn sie von Glauben spricht. Glauben ist in erster Linie ein Verhältnis, eine Beziehung zu Gott, die durch Gehorsam und Vertrauen geprägt ist. Solchen Glauben wird uns schon im Alten Testament vorgestellt. Dort heißt es von Abraham im ersten Buch Mose, er glaubte Gott und Gott rechnete ihm es als Gerechtigkeit an. Und bei Habakuk heißt es, siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Beim Glauben geht es eben in erster Linie, da meint die Bibel in erster Linie, dieses Verhältnis zu Gott, das Gott uns als Gerechtigkeit anrechnet. Glaube ist das, was uns vor Gott rechtfertigt. Und dieser Glaube, der durch diese enge Beziehung, durch diese Haltung zu Gott geprägt ist, den hat Jesus Christus uns vorgelebt in seiner Beziehung zu dem Vater im Himmel. Er hat in diesem Sinne den rechten Glauben gezeigt und den rechten Glauben auch seine Jünger gelehrt. Im Hebräerbrief wird Jesus Christus bezeichnet als der Anfänger und Vollender des Glaubens. Um diesen Glauben, um dieses Vertrauen, das aber eben auch mit Hingabe und Gehorsam verbunden ist, geht es. Jesus hat es gelebt. Er war gehorsam. Gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuze, so heißt es im Philipperbrief. Und als er am Kreuz war, als seine Situation so verzweifelt war, dass er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da heißt es dann anschließend, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Das ist Glaube. Das ist Glaube, den Jesus Christus seinen Jüngern vorgelebt hat. Und aus dieser Sicht wird es auch verständlich, wenn Jesus dann klagt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Wie lange soll ich euch das noch lehren und das euch zeigen, bis ihr es begreift? Wenn wir Glauben in diesem Sinne verstehen und betrachten, gibt es auch keinen Widerspruch mehr zwischen den Glaubenden ist alles möglich und diese Geister können nur ausgetrieben werden durch Gebet und Fasten. In diesem Sinne ist Gebet, ist die Hinwendung zu Gott einfach selbstverständlicher Bestandteil des Glaubens. Er gehört dazu. Und zu enger Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, gehört eben auch das Gebet, diese Verbindung zu Gott. Und nur wenn das da ist, dann gilt, dass den Glaubenden alles möglich ist. Wenn wir in diesem Sinne glauben, wird uns Gott auch Dinge zeigen, um die wir beten, um die wir bitten sollen und die dann Realität werden in dem Sinne, wie wir sie beten. Um dieses Wachstum im Glauben, um diese immer festere Verbindung, Beziehung zu Gott, zu unserem Vater im Himmel und zu Jesus Christus, geht es auch, wenn wir im Neuen Testament aufgefordert werden, eifert eurer Seligkeit nach, eifert eurer Heiligung nach. Um dieses Wachstum geht es auch, wenn wir mit Paulus beten, Gott, Vater im Himmel, stärke uns am inneren Menschen durch deinen Geist, dass der Christus in unseren Herzen wohnt. Wir Menschen stehen in der Gefahr, diese von Gott geforderte Beziehung zu ihm zu umgehen, indem wir manchmal einfach versuchen, unseren Unglauben zu beschönigen. Das kann selbst durch Formulierung geschehen wie, Herr, aber dein Wille geschehe. Auch das können wir in unsere Gebete einfügen, damit wir dann, wenn was anderes geschieht als das, worum wir gebeten haben, nicht unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott in Frage stellen müssen, sondern ich habe ja von vornherein gebetet, Herr, dein Wille geschehe. Die Situation wäre auch für die Jünger nicht so blamabel gewesen, wenn sie gesagt hätten, fahre aus, aber nur, wenn Gott will. Und in diese Richtung geht es auch, wenn wir so tun, als würde Gott alle unsere Gebete erhören. Wir sagen, er erhört alle unsere Gebete, aber oft nur besser als so, wie wir beten. Auch hier besteht die Gefahr, dass wir diese Floskel einfügen. Nicht immer, wenn es gesagt wird, ist es eine solche Floskel. Genauso wenig wie die Bitte, Vater, dein Wille geschehe, nicht immer eine Floskel ist. Aber es besteht die Gefahr, dass wir sie als Floskel nutzen, um eben, wenn nicht das geschieht, worum wir bitten, nicht zu der Frage führt, muss ich meine Beziehung, mein Glauben an Gott vertiefen, verbessern. Wenn es aber so schwierig ist, den rechten Weg zu finden. Und auch wir selbst um unsere Unvollständigkeit wissen. Wie ist es dann überhaupt möglich, in rechter Weise an Gott zu glauben, in rechter Weise Jesus Christus nachzufolgen? Nun betrachten wir zunächst, wie es mit den Jüngern weitergegangen ist. Jesus hat sie weiter geführt. Jesus hat weiter mit ihnen gelebt und sie haben weiter von ihm gelernt. Und dann heißt es, kam Jesu Stunde. Die Stunde, in der er wusste, dass er sterben wird und dass das auch Trennung von seinen Jüngern bedeutet. Und er wusste auch, dass, was den Glauben der Jünger anbetrifft, sich noch nicht Wesentliches geändert hatte. Diese Nacht, so sagt er, werdet ihr euch alle an mir ärgern. Und in dieser Situation sagt Jesus oder sagt uns das Wort Gottes von Jesus, da er sie liebte, liebte er sie bis ans Ende. Und er selbst sagt am letzten Abend vorher, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern. Und bei diesem Mahl lädt er die Jünger ein, nehmt das Brot, trinkt aus dem Kelch. Es stellt meinen Leib und mein Blut dar, das für euch, die ihr nach wie vor so unvollkommen seid, gegeben wird. Nehmt es in Anspruch, es ist für euch. Und in diesem Sinne sind ja auch wir eingeladen. Wir dürfen es annehmen und dadurch, obwohl wir so sind, wie wir sind, zu Jesus Christus, zu Gott im Himmel gehören. Und dieses Gehören zu Jesus Christus ist etwas, was eben auch für uns gelten darf. Ja, und dann berichtet uns dieser Text ja eben genau auch von einem Mann, der sich seiner Unvollkommenheit, seines Unglaubens gewiss ist, aber trotzdem glaubt, trotzdem keinen anderen Ausweg sieht, als sich an Jesus Christus zu wenden. Er kokettiert nicht mit seinem Unglauben. Er ist nicht stolz, dass er seinen Unglauben bekennt und so ehrlich ist, davon zu reden, sondern in seiner Not schreit er: Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und das ist für mich persönlich immer wieder ein so wichtiger Ausspruch. Das ist die Situation, in der ich mich befinde, in der ich mich immer wieder selbst erkenne. Ich glaube. Es kommt für mich gar nicht alles anders in Frage, in meiner Not, als zu Jesus Christus, als zu Gott im Himmel zu gehen. Ich glaube. Und selbst mit meinem Unglauben, den sage ich meinem Herrn. Und ich darf meinem Herrn all das sagen, was mich bedrückt, auch ohne vorher zu prüfen, ob es wirklich gottgemäß ist. Ich darf mich ihm anvertrauen. Und das tue ich in und trotz meiner Zweifel, trotz meiner Bedenken, trotz meines Unglaubens, den ich auch in mir sehe. Aber ich darf kommen und ich darf es ihm sagen: Herr, ich glaube, ich habe niemand anders als dich, aber hilf mir auch in meinem Unglauben. Das darf uns Trost sein, darf uns immer wieder Halt geben. Und Jesus hilft diesem Mann, der so zu ihm kommt. Vielleicht ist in der Art, in der hier die Hilfe geschieht, auch angedeutet, wie Gott, wenn ich aus dieser Situation heraus bete, unsere Gebete erhört. Der erste Eindruck ist nämlich, der Knabe, der gerettet, der geheilt werden sollte, liegt da wie tot. Vielleicht war der erste Gedanke auch bei dem Vater: Das hast du nun angerichtet. Er sollte geheilt werden. Er sollte davor bewahrt werden, dass ihn Feuer oder Wasser umbringen. Und nun liegt er da wie tot. Es heißt sogar, die meisten dachten, er sei tot. Aber das ist nicht das Ende. Jesus nimmt ihn bei der Hand. Jesus richtet ihn auf. Und er stand auf. Und so ist es auch bei uns. So geht es auch mir häufig. Ich weiß, dass ich aufgrund der Unvollständigkeit, aufgrund des Mangels meines Glaubens, kein Recht habe, mich auf Verheißungen zu berufen, die in der Bibel an den Glauben, an den rechten Glauben, an den Glauben, den Jesus Christus hatte, gebunden sind. Aber ich darf trotzdem zu ihm kommen. Und er hilft mir, auch wenn es oft zunächst ganz anders aussieht, gilt hier wirklich, dass er hilft und dass seine Hilfe oft anders aussieht, als ich es zunächst erwartet habe. Ich möchte noch ganz kurz etwas sagen zum Inhalt des Glaubens, zum Gegenstand des Glaubens. Wir wissen heute mehr als Abraham oder die Propheten. Was sie allenfalls ahnen konnten, ist inzwischen geschichtliche Realität geworden. Jesus hat seinen Sohn, als er die Zeit für gekommen hielt, gesandt, damit er die loskaufe, die unter Gesetz sind, dass er die zu Kindern Gottes mache, die nach Ordnung und Gesetz Gottes dem Zorn Gottes ausgesetzt waren. Gott im Himmel hat es in Kauf genommen, mitzuerleben, wie sein Sohn am Kreuz all das ausräumte, was uns von Gott trennte. Er hat dieses Leiden auch auf sich genommen. Und deswegen erwartet er von uns den Glauben, das Vertrauen eben auch auf das, was er getan hat, auf sein Heilshandeln in Jesus Christus. Das ist der Glaube, um den es geht, der Glaube, der rettet. Und da ist es natürlich nicht unsere Glaubensleistung, die rettet, sondern das, was Jesus Christus getan hat, ist es, was uns rettet. Das ist wie bei einer guten Medizin. Es gibt Krankheiten, die zum Tode führen, die aber geheilt werden können, wenn wir die Medizin, die richtige Medizin einnehmen. Da ist es richtig, wenn ich sage, du musst die Medizin einnehmen, damit dir geholfen wird. Du kannst nur durch das Einnehmen der Medizin gerettet werden. Aber das heißt ja nicht, dass das Einnehmen der Medizin an sich die Hilfe bewirkt, sondern es ist die Medizin. Es ist das, was Jesus Christus für dich und für mich getan hat, was uns rettet, was uns zu Kindern Gottes macht. Aber diese Botschaft, das müssen wir annehmen. Und das ist unser Teil, das ist dein Teil, um teilzuhaben an dem Heil, das Jesus Christus für uns erwirkt hat. Das ist der Glaube, der die Welt überwindet. Amen.